Die Elster. Es war noch früh am Morgen, als Maggie Busters Stimme draußen auf dem Flur hörte. Sie hatte das Frühstück, das eine der Mägde gebracht hatte, nicht angerührt. Sie hatte gefragt, was in der letzten Nacht geschehen war, was die Schüsse bedeutet hätten. Aber das Mädchen hatte sie nur voller Angst angestarrt, den Kopf geschüttelt und war wieder aus der Tür gehuscht. Vermutlich hielt sie sie für eine Hexe. Fenoglio hatte auch nicht gefrühstückt. Er schrieb ohne Unterlass, füllte Blatt für Blatt, zerriss, was er geschrieben hatte, begann von Neuem, legte ein Blatt zur Seite und begann mit dem nächsten, runzelte die Stirn, zerknüllte es und begann von vorn. Seit Stunden ging das so, und nur drei Blätter hatte er nicht zerrissen, nur drei. Beim Klang von Busters Stimme versteckte er sie hastig unter seiner Matratze. Auch die zerknüllten schob er mit dem Fuß unter das Bett. »Maggie, schnell, hilf mir, sie aufzusammeln«, flüsterte er. »Er darf die Seiten nicht finden, keine einzige.« Maggie gehorchte, aber denken konnte sie nur an eines. Warum kam Buster? Wollte er ihr etwas sagen? Wollte er ihr Gesicht sehen, wenn er ihr sagte, dass sie nicht mehr auf Mo warten musste? Fenoglio hatte sich wieder an den Tisch gesetzt, vor sich ein leeres Blatt, auf das er schnell ein paar Wörter kritzelte, als die Tür aufging. Maggie hielt den Atem an, als könnte sie so auch die Wörter aufhalten, die Wörter, die gleich aus Busters Mund kommen und ihr das Herz zerstechen würden. Fenoglio legte den Stift zur Seite und stellte sich neben sie. »Was gibt es?« fragte er. »Ich soll sie holen«, sagte Buster. »Mortola will sie sehen.« Seine Stimme klang ärgerlich, als wäre es unter seiner Würde, etwas so Unwichtiges zu erledigen. »Mortola? Die Elster?« Maggie sah Fenoglio an. Was hatte das zu bedeuten? Aber der alte Mann hob nur ratlos die Schultern. »Das Täubchen soll sich ansehen, was es heute Abend lesen wird«, erklärte Buster, »damit sie nicht herumstottert wie Darius und alles verdirbt.« Ungeduldig winkte er Maggie zu sich. »Na komm schon!« Maggie machte einen Schritt auf ihn zu, doch dann blieb sie stehen. »Ich will erst wissen, was heute Nacht passiert ist«, sagte sie. »Ich habe Schüsse gehört.«
»Oh, das?«
Buster lächelte. Seine Zähne waren fast so weiß wie sein Hemd.
»Ich glaube, dein Vater wollte dich besuchen, aber Cockerell hat ihn nicht hereingelassen.«
Maggie stand immer noch wie angewurzelt da. Buster griff nach ihrem Arm und zerrte sie grob mit sich. Fenoglio versuchte ihnen zu folgen, aber Buster schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Fenoglio rief ihr etwas nach, doch Maggie konnte ihn nicht verstehen. In ihren Ohren rauschte es, als hörte sie ihrem eigenen Blut dabei zu, wie es viel zu schnell durch ihre Adern rann.
»Er konnte noch weglaufen, wenn dich das tröstet«, sagte Buster, während er sie auf die Treppe zustieß. »Allerdings heißt das nicht viel, wenn ich es mir recht überlege. Die Katzen können das oft auch noch, wenn Cockerell auf sie schießt. Aber schließlich findet man sie dann doch verendet, an irgendeiner Ecke.«
Maggie trat ihm gegen das Schienenbein, mit aller Kraft. Dann sprang sie los, die Stufen hinunter, aber Buster hatte sie schnell eingeholt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht griff er in ihr Haar und zerrte sie an seine Seite.
»Versuch das nicht nochmal, Schätzchen«, zischte er ihr zu. »Du kannst froh sein, dass du heute Abend die Hauptattraktion auf unserem Fest bist. Sonst würde ich dir hier und jetzt auf der Stelle deinen dünnen Hals umdrehen.«
Maggie versuchte es nicht noch einmal, selbst wenn sie es gewollt hätte. Sie hätte keine Gelegenheit mehr gehabt. Buster ließ ihre Haare nicht mehr los. Wie einen ungehorsamen Hund zerrte er sie hinter sich her. Maggie traten vor Schmerz die Tränen in die Augen, doch sie drehte ihr Gesicht so, dass Buster sie nicht sehen konnte. Er brachte sie in den Keller. Diesen Teil von Capricorns Haus hatte sie noch nicht betreten. Die Decke war niedrig, noch niedriger als in dem Verschlag, in den man sie, Mo und Elinor zuerst gesperrt hatte. Die Wände waren weiß verputzt wie im oberen Teil des Hauses, und es gab ebenso viele Türen. Die meisten sahen aus, als wären sie lange nicht geöffnet worden. Vor einigen hingen schwere Schlösser. Maggie musste an die Geldschränke denken, von denen Staubfinger erzählt hatte, und an das Gold, das Mo Capricorn in seine Kirche geholt hatte. Sie haben ihn nicht getroffen, dachte sie. Ganz bestimmt nicht. Das Hinkebein kann doch nicht zielen. Endlich blieben sie vor einer Tür stehen. Sie war aus einem anderen Holz gefertigt als die übrigen Türen. Seine Maserung war schön wie das Fell eines Tigers. Das Holz schimmerte rötlich im Licht der nackten Glühbirnen, die den Keller erleuchteten.
»Glaub mir«, raunte Buster Maggie zu, bevor er an die Tür klopfte, »wenn du dir bei Mortola solche Frechheiten erlaubst wie bei mir, wird sie dich so lange in eins von den Netzen in der Kirche stecken, bis du vor Hunger an den Seilen nagst. Gegen ihr Herz ist meins weich wie eins von den Stofftieren, die man kleinen Mädchen in die Betten legt, wenn sie nicht schlafen können.«
Sein Pfefferminzatem strich Maggie übers Gesicht. Nie wieder würde sie etwas essen können, das nach Pfefferminz roch. Das Zimmer der Elster war so groß, dass man darin hätte tanzen können. Die Wände waren rot wie die Wände in der Kirche, aber viel war nicht von ihnen zu sehen. Sie waren bedeckt mit Fotos in Goldrahmen, Fotos von Häusern und Menschen. Sie drängten sich an der Wand wie eine Menschenmenge auf einem zu engen Platz. In ihrer Mitte, goldgerahmt wie die anderen, aber um vieles größer, hing ein Porträt von Capricorn. Wer immer es gemalt hatte, er war ebenso wenig ein Meister seiner Kunst wie der, der die Statue in der Kirche angefertigt hatte. Capricorns Gesicht auf dem Bild war runder und weicher als in Wirklichkeit, und sein seltsam weiblicher Mund saß wie eine fremde Frucht unter der etwas zu kurz und breit geratenen Nase. Nur seine Augen hatte der Maler genau getroffen. Ausdruckslos, wie im wirklichen Leben, blickten sie auf Maggie herab, wie die eines Mannes, der einen Frosch betrachtet, dem er den Leib aufschlitzen will, um zu sehen, wie sein Inneres beschaffen ist. Kein Gesicht, das hatte sie in Capricorns Dorf gelernt, ist furchterregender als eines ohne Mitleid.